Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Liebe Schneerosen, ich vermisse euch schon. Ich bin gerade in Brasilien, in Rio de Janeiro und habe eine gute Zeit. Wir waren jetzt schon 2 Wochen auf Tour und ich habe noch eine Woche, bevor es wieder nach Hause geht. Habe eine super Zeit und freue mich schon wieder auf die nächste Podcast-Folge. Viel Spaß bei allem, was ihr so macht und bis bald.
Ja, hallo. Ihr lieben Schneerosen da draußen. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei Schnee, Weiß und Rosenrot, dem fetzigen Podcast über Rock, Heavy Metal und das Leben mit der Cora und mit mir, der Shake. Und eigentlich sagt jetzt die Cora von ihrer Seite aus in Regensburg, hallo, servus. Und dann sage ich, die Cora ist auch da. Und dann plappern wir eine halbe Stunde bis 40 Minuten über unser Leben, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Heute wird das leider ein bisschen anders laufen, weil ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr unseren Podcast öfter hört. Die Cora ist gerade richtig fett unterwegs und mit Lucifer auf großer Südamerika-Tour. Und wir haben es nicht geschafft vorzuproduzieren, weil wir einfach ein bisschen Leib haben. Wir haben ein bisschen live. Und dann war Coras Tochter noch krank vorher und dann haben wir es einfach nicht geschafft, auf Halde zu produzieren. Und deswegen dachte ich mir jetzt, bevor ich jetzt nochmal eine Pause mache und dieser Podcast irgendwie im Algorithmus so ein bisschen in der Senke verschwindet, mache ich jetzt heute einfach mal was ganz was Wildes. Ich mache eine Solo-Folge. Eine kurze Solo-Folge. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich hoffe, es interessiert euch vielleicht trotzdem ein wenig. Und wir sind uns natürlich alle einig, dieser Podcast lebt von der Interaktion zwischen der Cora und mir. Und mir geht die Cora schon ganz schmerzlich ab. Aber wir alle gönnen ihr diese Zeit mit Lucifer so unfassbar viel. Und die Cora soll jetzt auch in Südamerika nicht über diesen Podcast nachdenken, sondern einfach nur genießen und im Moment sein. Mir geht's ja gut. Sie hatte ja auch Geburtstag vor kurzem und hat dann auf der Bühne einen Kuchen überreicht bekommen und es wurde für sie gesungen. Und ich glaube, das hat ihr alles sehr gut gefallen bisher. Außerdem muss ich jetzt mal sagen, kundige BeobachterInnen von Coras Instagram-Account werden in der ein oder anderen Story, in der sie getaggt wurde, vielleicht gesehen haben, dass die Cora ab und zu mal mit einem Zigarettchen abgelichtet wurde. Da haben wir doch in der letzten Folge noch drüber gesprochen, dass sie das ganz, ganz selten macht. Und da hoffe ich nur, das bleibt auch dabei. Weil so eine Tour, wo es so ein Gaudi ist und wo so ein Zigarettchen schneller mal über den Tresen wandert, das ist ganz gefährlich. Sowas bricht doch mal das Knack. Also mir hat schon einfach Bandlife das Knack gebrochen mit den Zigaretten. Ohne Tour. Aber auch da sage ich, Cora, ich verstehe es, hab Fun. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt und werde da, wenn du wieder da bist, investigativ nachfragen, wie das jetzt eigentlich genau gelaufen ist. Und ich habe das ja schon mitbekommen, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. Mama von der Cora, bitte weghören. Ach so, das sagt man eigentlich, bevor man... Das hätte ich vorher sagen sollen. Mama von der Cora, bitte wieder vergessen, was ich jetzt gesagt habe. Naja, also die Leute, die das Vorgeplänkel von der Cora und von mir nicht so gerne hören, die haben heute Glück, weil ich bin zwar selbstverliebt und ich kann auch so kanarienvogelmäßig gut mit mir selber im Spiegel sprechen, vor allem, weil ich ja Radiomoderatorin auch noch bin und da ist man sehr gewohnt, dass man quasi im Selbstgespräch mit sich ein bisschen durch die Stunde führt, aber ich werde jetzt keine halbe Stunde über mich sprechen hier vom Podcast. Nur noch so viel. Ich habe ein bisschen eine raue Stimme. Ich bin nach einer kurzen Nacht heute aus Nordtirol zurückgekommen. Die Mini und ich haben gestern, also um das mal kurz einzuordnen, ich nehme diesen Podcast auf am 26. April, also ganz knapp vor Release. Wir haben gestern in Nordtirol in Matrei am Brenner gespielt. Das war unser 3. Auftritt. Es war lustig. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch einige legendäre Figuren, muss man schon fast sagen, kennengelernt. Also da waren ein paar Leute dabei, da schreist du echt Shit. Wow. Also ein älterer Herr ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und ich glaube uns allen, der war sehr gut drauf. Der hat sich sehr exzentrisch, würde ich jetzt mal sagen, zur Musik bewegt. Der war braun gebrannt, tätowiert, Glatze, bisschen älter schon, hatte dann so ein sehr flippiges, orange-rotfarbenes Muskelshirt an, auffallenden Schmuck, eine beige Hose in den Cowboystiefeln drin und hat dann auch in seinen Tanzeinlagen immer so kurze Momente eingebaut, die mich aufhorchen haben lassen. Da hat er dann immer so, Karima! Und dann hat er mit seinen Cowboy-Stiefeln so auf dem Boden so gemacht. Ich hoffe, man hat es jetzt gehört. Und dann war es natürlich so, dass der unbedingt mit uns sprechen wollte. Das war auch so ein Mensch, der diesen berühmten 50 Zentimeter Angenehmheitsabstand zwischenmenschlich nicht eingehalten hat, sondern sofort einem um den Hals gefallen ist und mit seinen Lippen schon so an der Wange entlang geschrammt ist, während er einem ins Ohr gesprochen hat. Das mag ich ja nicht so gern, aber irgendwie konnte ich mich dieser Situation dann gestern tatsächlich nicht erwehren. Auf jeden Fall hat er sich dann vorgestellt und hat dann schon gesagt, also er ist ja Cowboy. Ich hab's ja schon ein bisschen gemerkt an diesem, ja, wie soll man sagen? Ich glaube, er war argentinischer Cowboy in seiner Welt, was dann auch mit dem Namen, den er gesagt hat, gut zusammengepasst hat. Er hat sich nämlich vorgestellt mit, ich bin der Cowboy, mit Tiroler Akzent, das kann ich ja nicht, ich bin der Muchacho. Und das. Das hat sich eingebrannt. Also ihr habt gestern einen Muchacho kennengelernt. Ich weiß nicht, was ihr am Wochenende so gemacht habt. Und mit dieser kleinen Anekdote würde ich jetzt auch dieses Vorgeplänkel abschließen und würde einfach euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Leider ohne Koras. Schöne und ganz schlaue und wichtige und tolle und saulustige Anmerkungen. Aber die könnt ihr euch ja dazu denken. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Ingwer-Shot, damit meine Stimme ein bisschen aufwacht. Die ist nämlich ein bisschen kratzig. Das mögen Leute gar nicht, wenn man so ins Podcast-Mikrofon rein frisst und trinkt, glaube ich. Naja, aber es geht jetzt los mit der heutigen Folge Schneeweiß und Rosenrot. Es ist eine Solo-Folge von The Shake moderiert, weil die Cora nicht da ist. Und wir bleiben jetzt, würde ich sagen, in Coras Abwesenheit noch ein wenig länger im Groupie-Kosmos, den ich ja letzte Woche eröffnet habe, weil ich gern erst ein neues Kapitel dann aufschlagen mag, wenn die Cora wieder da ist. Wir gehen zurück heute ins New York der 50er Jahre. Hier wurde nämlich im Jahr 1951 die Frau geboren, über die ich heute spreche und die nicht allzu viel später, also nicht allzu viel später nach ihrem Geburtsdatum, Männer wie zum Beispiel Robert Plant um den Verstand bringen sollte. Der Name dieser Frau war Michelle Overman. Sie wuchs zusammen mit einer älteren Schwester im berüchtigten Greenwich Village bei ihrer alleinerziehenden Mutter Gina auf. Und die Gina Overman war ein Teil der Bohème, der Counterculture. Und zwar so extrem, dass die Michelle sich zurückerinnert, wie ihre Mutter sogar in diesem doch sehr weltoffenen Umfeld als Außenseiterin wahrgenommen wurde. Also die Gina lief scheinbar barfuß durchs Village, ernährte sich vegetarisch und makrobiotisch, was damals schon ziemlich krass war, und interessierte sich sehr, sehr stark für spirituelle Themen, wie zum Beispiel den Zen-Buddhismus. Ich habe ja letztens schon dieses Buch erwähnt, in dem viele Groupie-Geschichten zusammengetragen wurde. Dieses Buch heißt Im Bett mit Rockgöttern von Pamela Desbarres. Das ist eine Groupie-Kollegin und Autorin. Und in diesem Buch wird eben davon erzählt, wie Michelle Overman sich von ihrer Mutter zwar immer sehr geliebt gefühlt hat, jedoch trotzdem eine Vaterfigur vermisste. Und manchmal, so sagt sie es in einem Interview, das in dem Buch zu finden ist, hat sie sich als Kind so eine klassische amerikanische Familie gewünscht, so eine Bilderbuchfamilie, würden wir wahrscheinlich sagen. Die Mutter, die den Haushalt schmeißt und, jetzt haut's mir da was ab, Entschuldigung. Also die Mutter, die den Haushalt schmeißt, der Vater, der von der Arbeit nach Hause kommt, ein grüner Rasen, vielleicht sogar ein kleiner Pool, so eine heile Welt eben. Und in dieser heilen Welt, Michelle, vielleicht vor dem Fernseher sitzend und da gerade ihre erste große Liebe, die da nämlich Elvis Presley war, anschmachtet. Aber so lief's halt nicht. Gina war alleinerziehend und ihre Mutter musste sich und ihre zwei Kids, Michelle hatte nämlich noch eine Schwester, mit Kellner und Putzjobs über Wasser halten. Zu dem Verhältnis zwischen Gina und ihren Töchtern kann man sagen, dass Gina Overman eher eine beste Freundin war als eine Mutter. Da ihr jetzt einmal sagen, sie hat ihre Töchter halt sehr geliebt und sie deswegen überhaupt nicht begrenzt oder eingeschränkt. Es gab halt einfach überhaupt gar keine Regeln und da kann man sich jetzt aus pädagogischer Sicht wirklich drüber streiten. Ich bin kein Fan von Kindererziehung ohne Regeln, aber ich kann ja auch nicht mitreden, weil ich habe selber bloß eine Katze. Und die hält sich an keine einzige Regel, das kann ich euch sagen. Aber ich habe es schon versucht immerhin. Aber Kinder haben halt auch keine Krallen, mit denen sie dir das Auge auskratzen können. Das muss man auch einmal dazu sagen. In dem Umfeld ist Michelle aufgewachsen und da wundert es einen natürlich nicht, dass sie zum Beispiel ihren ersten Joint ever mit ihrer Mutter zusammen rauchte oder auch dasselbige ihr ihren Segen gab, als Michelle mit 14 Jahren mit dem Musiker Ralph Scala, der war damals bei einer Band namens The Blue Magoos, auf Tour gehen wollte. Und mit diesem Ralph hatte Michelle viele erste Male. Also das erste Mal Sex. Sie war das erste Mal in einem Backstage-Bereich, das erste Mal in einem Tourbus. In einem Interview sagte sie über diese Zeit wörtlich: Obacht, jetzt wird's ein bisschen direkt im sexuellen Kontext. Also das ist jetzt ein Zitat über diese Zeit. Sie sagt: Ich wurde in der Mittagspause durchge- und trottete dann wieder zurück zur Highschool. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Satz. Also per se wäre daran nichts auszusetzen, aber der Satz beschreibt halt eine Minderjährige. Und an diesem Punkt wollte ich jetzt auch nochmal kurz einhaken, weil ein geneigter Hörer unseres Podcasts letztens auf Facebook angemerkt hatte, dass ihm wahrscheinlich vor allem meine Darstellung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau oft zu einseitig und zu schwarz-weiß ist. Und es war jetzt gar nicht auf speziell jetzt Minderjährige bezogen, um Gottes Willen das nicht, sondern generell auf meine Darstellung von Männern, die ja in diesem Podcast ab und zu nicht so gut wegkommen und wo ich ja auch ein lockeres Mundwerk habe und dann mal überspitzt Dinge raushau, die ich aber im Kern auf jeden Fall genauso meine. Das haben wir uns natürlich alle einig. Aber es gibt halt bei manchen Themen für mich inzwischen keine Grauzonen mehr und da bin ich inzwischen auch nicht mehr gewillt, Grauzonen zuzulassen. Ein Bereich, wo es für mich zum Beispiel überhaupt keine Grauzonen mehr gibt, ist dieses minderjährigen Fetisch in der Rockmusik, der irgendwie sich über Jahrzehnte lang im kollektiven Gedächtnis auch so als okay eingeschliffen hat, habe ich das Gefühl. Also wir alle kennen diese Geschichten über viel zu junge, minderjährige Groupies, die halt keine Frauen waren, sondern Mädchen, Minderjährige, fast noch Kinder. Und irgendwie haben wir uns als Gesellschaft, als Rockszene, als Fans darauf verständigt, diese Geschichten hinzunehmen, drüber zu lachen, irgendwie zu sagen, ja, das war damals, war das andere Zeiten, gell? Und ich habe das auch gemacht, aus Selbstschutz wahrscheinlich, weil man ja sonst, wie gesagt, ein Idol nach dem nächsten killen muss, aber so läuft's halt nicht. Und das ist jetzt, wie gesagt, für mich ein Bereich, wo Grauzonen auf jeden Fall ausgesetzt ist. Das ist ganz klar, schwarz-weiß, da hört die Grauzone auf, egal wie, in Anführungszeichen und mit größtem Zynismus gesprochen, reif oder weit, ihr hört die Anführungszeichen, oder selbstbestimmt, ein minderjähriges Mädchen zu sein glaubt oder man ihr andichten möchte, wie selbstbestimmt und reif sie sei, sie ist es nicht. Das, meine lieben Leute da draußen, hat nichts mit weiblicher Selbstbestimmung zu tun. Das ist der Schutz von Kindern, dass man da mal beieinander sein. Und ich finde, das kommt in diesen ganzen Rückblicken und Anekdoten und so, wo es eben oft um viel zu junge Groupies geht, um Mädchen, um teilweise Kinder, oft viel zu kurz und wird nicht rausgearbeitet. Und ich glaube, da fehlt uns in der Rockszene generell echt der große Aufarbeitungsprozess. Aber das ist nur meine Meinung. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich, wie gesagt, die Anmerkung zu dem Podcast, die ich gerade erwähnt habe, die war überhaupt nicht in Bezug auf diese minderjährigen Geschichten, sondern generell auf meine Darstellung von Männern. Und ich kann total verstehen, wenn vor allem Hörern da draußen meine Perspektive auf Männer zu extrem ist. Weil ja, ich betone es ja schon immer wieder, dass ich immer mehr eine Aversion gegen Männer irgendwie entwickle, was nicht heißt, dass ich gar keinen Mann mehr mag und was auch nicht heißt, dass alle Männer schlecht sind. Das betone ich ja auch immer wieder zwischendurch. Aber alle Männer sind Teil des Patriarchats. Alle Frauen sind Teil des Patriarchats. Aber ich erwarte von Männern, dass sie dazulernen, dass sie sich entwickeln, dass sie den Mund aufmachen, sich klar positionieren. Und wenn dein erster Reflex ist, sofort alle unschuldigen Männer zu verteidigen, wenn jemand Straftaten oder Fehlverhalten klar benennt, dann ist das in meinen Augen, und das ist meine ganz persönliche Meinung, es ist ja auch mein ganz persönlicher Podcast hier, schon ein Teil des Problems. Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite gut aushalten, wenn da draußen Leute anderer Meinung sind, weil die meisten Männer, auch die, die ich persönlich sehr, sehr liebe, nicht meine Meinung über Männer teilen. Also da sind wir uns jetzt schon einig, dass selbst mein bester Freund ist da sehr uneins mit mir natürlich. Und ich find's schön, dass besagter Hörer, den ich jetzt gerade erwähnt habe, seine Kritik einfach sehr gut formuliert hat, weil Kritik anbringen ist immer erlaubt und Feedback geben ist immer erlaubt, gerade wenn man ja hier was in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Raum durchexerziert. Und ich finde es total toll, dass er trotz dieser Kritik unseren Podcast immer noch hört, obwohl er an vielen Stellen nicht meiner Meinung ist. Und das ist, finde ich, eine große Kunst, die uns gesellschaftlich zunehmend verloren geht. Andere Meinungen anzuhören, auch zuzulassen, soweit es natürlich in einem demokratischen und menschenfreundlichen Rahmen stattfindet und sich dann halt nicht gegenseitig zu canceln. Also, obwohl wir nicht die gleiche Meinung haben, finde ich es schön, dass er den Podcast trotzdem hört und trotzdem auch Positives über unseren Podcast sagt. Und ich mich, trotz dieser Kritik, die ich ja nicht teile, weil ich anderer Meinung bin, mich darüber freue, dass er immer noch zuhört. Ja, das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Und das stimmt mich dann eher positiv, als dass es mich negativ zurücklässt, weil wir uneins sind. Und das wollte ich hier nochmal kurz erwähnen. So, weiter im Skript. Wo war ich denn? Dieser scheiß Feminismus lenkt mich dauernd von meinem Leben ab. Ich kann es euch gar nicht sagen. Die Michelle Overman war 14, ne? Sie fängt dann nach der Highschool an zu modeln, weil sie mit ihrer schlanken Figur und den langen, glatten, blonden Haaren und dem kleinen, bezaubernden Näschen sehr, sehr normschön ist. Also das bietet sich auf jeden Fall an, dass man da Profit draus schlägt, wenn man drauf Lust hat. Sie modelt zum Beispiel im Schaufenster einer Boutique, also Live-Rollenspiel, kann man sagen. Live-Rollenspiel einer Schaufensterpuppe. Und das war früher, gab's das noch öfter in den 60ern und 70ern, dass in Schaufenstern echte Menschenmodell standen. Und das hat man dann irgendwann ersetzt durch so Gipspuppen, gell? Und da sieht man auch, dass der Fortschritt schon lang bevor es die KI gegeben hat, schon ganze Berufszweige killen konnte. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen müde. Ich hab nicht viel geschlafen und ich rede ein bisschen Schmarrn. Ignoriert das dazwischen einfach und konzentriert euch auf die Geschichte. Nach ihrer ersten stürmischen Liebe zu diesem besagten Ralph begegnete Michelle einem anderen jungen Mann. Es war im Jahr 1968 und der Herr spielte mit seiner Band Chain Reaction im Village. Und Michelle erinnert sich an diesen Tag zurück, sie war da nämlich bei diesem Konzert zugegen und sagt, er war wahnsinnig süß mit seinem überzogenen Beatles-Pilzkopf. Dieser Junge, den sie damals so wahnsinnig süß fand, hieß Stephen Tallarico, wie die Amis wahrscheinlich sagen. Später legte er diesen schönen italienischen Nachnamen, den er natürlich von der väterlichen Seite bekommen hat, ab und benannte sich um. Und zwar benannte er sich um zu Steven Tyler. Und the rest is history. Außer jemand hört jetzt nur norwegischen Black Metal, wie der Landinger zum Beispiel, dann sage ich es nochmal kurz dazu. Steven Tyler ist natürlich der Frontmann von motherfucking Aerosmith. Landinger, wenn du zuhörst, war ein kleiner Witz. Der Landinger hört auch andere Sachen. Nur, dass ihr das wisst. Aber ich find's auch schön, dass ich diesen Podcast hier nutzen kann, um meine Freunde ab und zu ein bisschen einen reinzudrücken von der Seite. Michelle und Steven, kann man sagen, die zwei sehen sich und verlieben sich ineinander. Sie haben halt einfach einen Crush. Ja. Und auch hier erinnert sich Michelle in diesem besagten Buch an romantische Zeiten zurück. Sie sagt so Dinge wie, wir haben wahnsinnig viele Drogen genommen. Was ja echt sehr romantisch ist. Zum Beispiel hat sie zum ersten Mal mit Steven Tyler Chloroform probiert. Was sagen wir dazu? Wir sagen natürlich, don't try this at home, kids, gell? Also Chloroform, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so in meine Love Language einbauen würde. Ist eine schwierige Substanz, finde ich, um es mit Romantik in Verbindung zu bringen. Aber vielleicht bin ich da auch schon wieder feministisch so versaut, dass ich wirklich auch in allem was Schlechtes sehen mag. Die Beziehung zwischen Michelle Overman und Steven Tallarico hielt etwa ein Jahr. Und falls es euch interessiert, mich interessiert sowas natürlich schon, die Michelle beschreibt ihn in dem Buch als herausragenden Liebhaber. Und was sie auch beschreibt, ist, dass Steven Tyler sehr bekanntlich sehr großer Mund sie sehr fasziniert hat, ihr teilweise sogar Angst gemacht hat. Es gibt da auch wieder ein Zitat, wo ich mir denke, echt, sind das die Sachen, die dir nach einem Jahr mit Steven Tyler irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Aber es ist scheinbar so, das hat scheinbar Eindruck hinterlassen. Sie sagt nämlich, er machte mir oft Angst, wenn er sich zum Beispiel eine ganze Banane durch die Zähne drückte und der Bananenball spritzte überall herum. Das war scheinbar so ein Signature-Move vom Steven Tyler, dem er die Ladies reihenweise zum Schmelzen gebracht hat. Auch ein Talent, das nicht jeder sein eigen nennen kann. Ich hab's noch nicht probiert. Mal schauen, vielleicht mache ich das mal und zeig's euch in der Story und ihr könnt dann abstimmen, ob euch das jetzt Angst macht oder nicht, wenn ich mir Banane durch die Zähne drück. Genau. Nach einem Jahr hat die Michelle so das Gefühl, ihre Verliebtheitsphase lässt nach und sie verlässt Steven. Und danach geht's aber gleich mit einer wirklich berühmten Person weiter. Steven Tyler, alias Steven Tallarico, war ja damals noch vor seinem Durchbruch. Also sie hat ihn ja quasi nicht an seinem Star-Peak abgeschöpft, sondern halt am Anfang kennengelernt. Danach hat sie aber was mit dem doch sehr bekannten Graham Parsons, der damals bei den Flying Burrito Brothers dabei war, beziehungsweise das war seine Band. Und ich weiß noch ganz genau, als ich von den Flying Burrito Brothers zum ersten Mal gehört habe, dachte ich bei mir, mein Gott, das ist der beste Bandname auf der ganzen Welt. Flying Burrito Brothers, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand diese Idee hat. Ich stelle mir das vor, du bist mit deinen Kumpels nach 10 Cocktails und ein paar Drogen im Gesicht in irgendeinem Diner um 4 in der Früh, in so das Neonlicht flackert. Es ist alles ein bisschen zwielichtig. Du hast irgendwie so einen Rausch morgen beieinander und musst jetzt dringend irgendwas reinschieben und bestellst dir Burritos. Und dann in diesem Zwischenzustand zwischen wach und schlafend und Rausch und Drogen und Hunger und Spaß und Freude witzelst du mit deinen Kumpels rum und ihr gesagt, hä, Graham Parsons, Kruzifix, was meinst du? Sollen wir eine Band gründen, die The Flying Burrito Brothers heißt? Ha, ha, ha. Und dann lasst du einen stundenlangen Arsch ab und 2 Wochen später triffst dich nochmal und sagst du, das mit der scheiß Idee da mit den Flying Burrito Brothers. Ich glaube, das sollte man wirklich machen. Und das, so stelle ich mir vor, dass das war. Und ich finde es einfach ein Wahnsinns-Bandnamen. Und Michelle war ein großer Fan der Flying Burrito Brothers, was ich verstehen kann. Ich mag diese Mucke auch sehr gern. Und in dem Buch steht dazu geschrieben, Zitat, oh Gott, ich liebte diese Musik. Ich hörte The Gilded Palace of Sin so oft, dass mir die Ohren abfielen. Ich fuhr immer zuerst auf die Musik ab. Und wenn der Typ so umwerfend schön war wie Graham, konnte das natürlich auch nicht schaden. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil die Cora ja letztens, als wir über Cynthia Plastercaster gesprochen haben und diese Groupie-Büchse hier geöffnet haben, angemerkt hatte, dass sie gern noch mehr die Perspektive der Frauen und der Groupies hören wollen würde. Und da habe ich jetzt bei Michelle Overman schon so ein paar Zitate gefunden, die für mich zumindest einen großen Interpretationsspielraum ergeben. Also ich glaube, diesen Aspekt darf man tatsächlich, wenn man über Groupies spricht, nicht unterschätzen, dass viele dieser Frauen, die von der Gesellschaft aus oder aus der Selbstbezeichnung heraus als Groupie bezeichnet werden und wurden, wirklich diese Musik geliebt haben und sich daraus auch dann diese Faszination für die dahinterstehenden Männer ergeben hat, was ich total verstehen kann, weil das bei mir natürlich, ich habe ja erzählt, dass ich solche Begegnungen in meinem Leben schon auch hatte und das stand da eigentlich total im Fokus. Also wenn man ein Lied hört, ein Musikstück, und man findet es grandios, das berührt einen, das durchschwappt einen wie eine warme Welle von den Zehenspitzen bis zum Scheitel, das trifft einem im Herz, in der Seele. Wenn Musik so stark mit einem resoniert, dass man das Gefühl hat, man schwingt gerade so in Sync mit dem Universum, dann ist der Schritt dahin ja nicht weit, dass man eine Person, die so etwas erschaffen kann, total faszinierend findet. Also ich kann total verstehen, dass man so einer Person dann auch nah sein möchte, dass man in Verbindung treten möchte mit jemandem, der sowas kann. Und ich denke, dieser Wunsch, Musikern in dem Fall, jetzt einmal global gesprochen, MusikerInnen nah zu sein, hat für viele, auch für viele dieser Groupies schon auch so eine transzendentale Ebene inne gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Ebene kenne ich halt von mir selber auch. Das ist wie so ein bisschen der Wunsch, die Sonne zu berühren, Genie zu fühlen, sich damit irgendwie zu umgeben, zu vereinen. Aber aus meiner Erfahrung kann ich ja jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern sagen, wie es ist. Am Ende stellt sich immer, oder machen wir es ein bisschen allgemeingültiger, meistens raus, das sind auch nur Menschen. Das jetzt mal ganz kurz, relativ nüchtern an diesen doch leicht esoterischen Exkurs hinten dran gepappt. Aber ich glaube einfach, dass dieser Aspekt für viele Groupies wirklich sehr wichtig gewesen ist. So wird's ja zum Beispiel auch in meinem Lieblingsfilm, den ich hier im Podcast immer wieder erwähne, Almost Famous, ja auch dargestellt. Und man muss auch sagen, diese künstlerischen Fähigkeiten, die ja auch wirklich toll sind, die eröffnen auch so eine ganz krasse Projektionsfläche. Also man denkt sich ja dann, wer so Musik erschaffen kann, der kann auch XY Sätze ein, was dich gerade am meisten triggert oder fasziniert. Krass lieben oder toll im Bett sein oder mir in die Seele schauen. Sowas. Und im Rahmen ihrer Affäre mit Gram Parsons trifft sie auch eben besagte Pamela des Barres zum ersten Mal bei einem Konzert der Flying Burrito Brothers, die ja dieses Buch geschrieben hat, aus dem ich hier ständig zitiere. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb super gut. Und weil Gram Parsons aber zu dem Zeitpunkt dann doch wieder mit seiner Verflossenen zusammen ist und irgendwie nicht so großes Interesse mehr an Michelle zeigt, trampen die zwei Girls zu einem Konzert von Led Zeppelin. Und Led Zeppelin hatten relativ früh einen relativ, ja, berüchtigten bis schlechten Ruf, auch unter Groupies, was jedoch nicht viele Frauen davon abhielt, muss man sagen, mit Led Zeppelin ins Bett gehen zu wollen. Also im Gegenteil, dieses Bad Boy Image hat sie einfach super berühmt, berüchtigt und interessant auch gemacht. Und auch hier wieder, ich fand diese Geschichten um Led Zeppelin, da gibt's ja Tausende, die fand ich irgendwie früher faszinierend, witzig teilweise, Wahnsinn. So halt Teil dieses irrsinnigen Rock'n'Roll Circus, des Außeralltäglichen, dieses Mysterischen, dieses Mystischen, was man ja irgendwie am Rock'n'Roll so liebt. Heute muss ich sagen, dass da sehr vieles einfach extrem ekelhaft, despektierlich oder auch menschenfeindlich war. Wahrscheinlich sogar strafrechtlich relevant, missbräuchlich. Vor allem John Bonham muss Frauen gegenüber ein riesiges Arschloch gewesen sein. Und auch der Tourmanager von Led Zeppelin hatte echt Haare auf den Zähnen und Jimmy Page hatte immer wieder was mit Minderjährigen am Lauf. Über Robert Plant ist jetzt weniger Schlimmes, in Anführungszeichen, bekannt. Aber so im Grunde ist in diesem Led Zeppelin-Kosmos schon sehr viel passiert, was ganz deutlich unter der Gürtellinie war. Glaub mir, niemandem blutet das Herz bei solchen Geschichten mehr als mir, weil, also ich liebe die Musik von Led Zeppelin, ja. Ich bin ein riesen Led Zeppelin-Fan, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, je feministischer man wird oder eigentlich je mehr einem so Dinge bewusst werden, je mehr man einfach mal nachdenkt. Ich meine, da muss man nicht einmal feministisch sein, da braucht man eigentlich bloß ein bisschen einen empathischen Menschenverstand, um hinterzukommen, dass man als erwachsener Mensch man fucking nochmal die Finger von Minderjährigen und Kindern lässt. Also genau, aber das habe ich ja vorher schon angesprochen. Kill your idols, es hilft nichts. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn irgendwann mal sowas in die Richtung über ein Angus Young rauskommt, also dann könnt's mich eingraben. Ich glaube, das ist dann wirklich, dann ist mein letzter Restfunke Vertrauen in irgendwas wirklich eingesargt, wenn solche Geschichten doch noch über den Angus rauskommen. Weil der ist ja sehr, hält sich ja sehr bedeckt und ist seit Ewigkeiten verheiratet. Und da weiß man eigentlich gar nichts. Wenn da jetzt sowas rauskommen würde, wowser, das würde mich tief erschüttern. Ich bete zu Gott, dem Herrn und zu Satan in der Hölle unten, dass das nicht passieren wird, weil das wird mir echt das Grad ausschütten. Lecco mio. Ja, wir sind aber ja nicht bei Angus Young, wobei ich bin irgendwie im Herzen immer bei Angus Young, aber wir sind ja bei Led Zeppelin. Und ich möchte jetzt auch gar nicht auf diese ganzen berühmten Vorfälle und Geschichten eingehen, wie den Mudshark-Missbrauch, sage ich jetzt mal, um es richtig zu betiteln, um es nicht mit dem Wort Vorfall runterzuspielen. Aber ich möchte einfach in dem Rahmen nochmal dazu aufrufen, irgendwie Legenden kritisch zu hinterfragen und solche Rockstars nicht allzu unbeschwert auf Podeste zu stellen, wo man sie dann irgendwie nur schwer wieder runterkriegt, wo sie auch im Grunde gar nicht hingehören. Und ich finde ja gerade der Rock'n'Roll ist ja eigentlich nicht obrigkeitshörig und rebellierend und wehrt sich. Und dann finde ich es schon witzig, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, diese ganz großen Rockstars plötzlich als unantastbar hinzustellen, obwohl sie ja selber die waren, die immer gegen das System sich gestellt haben und Underdogs und sich gewehrt haben und ja, teilweise ja auch kritisch waren und irgendwie andere Lebensentwürfe gepflegt haben und dann die da irgendwie so unkommentiert und unreflektiert so ins Spotlight zu stellen, in so einen Olymp rauf, so gottähnlich, ohne es sie zur Rechenschaft zu ziehen für den Bullshit, den sie abgezogen haben. Ich meine, man muss niemanden sofort wegcanceln oder die künstlerische Wichtigkeit absprechen, aber dass da irgendwie so gar nicht drüber gesprochen wird, das finde ich eigentümlich. Aber gut, das bin ja nur ich. Was ich eigentlich sagen wollte, Michelle Overman trifft auf Robert Plant. Wir befinden uns hier noch in der Anfangsphase von Led Zeppelin. Die erste Platte ist gerade raus. Jimmy Page krallt sich gleich ihre Freundin, die Pamela des Barres, und Robert Plant und Michelle landen irgendwie auch miteinander beieinander und verbringen ein paar gemeinsame Tage, verlieben sich. Robert Plant erzählt weirde Sachen. Also er erzählt ihr halt von seinem Feen- und Elfenkalender, der ihm sehr wichtig zu sein scheint, und der war ja ein richtiger Herr der Ringe-Nerd und spricht halt dann ganz viel über Mordor und Tolkien. Und klar, er war halt einfach ein 21-jähriger Bengel, das vergisst man irgendwie immer, aber ein 21-jähriger Bengel, der zu Hause in England schon eine Frau und eine einjährige Tochter hat, während er da in Amerika mit Michelle Overman eine feenhafte Elfenzeit verbringt. Led Zeppelin touren ja dann regelmäßig in den Staaten, und ab der zweiten Tour war Michelle dann eigentlich so Roberts Girl in Amerika. Also immer wenn er in den Staaten war, haben die beiden sich gesehen und sie ist dann auch viel mit ihm gereist. Und die beiden Frauen, sowohl die Pamela als auch die Michelle, haben zum Beispiel Bühnenoutfits für die Männer angefertigt. Die Pamela hat für den Jimmy Page Hemden genäht und die Michelle hat für den Robert Plant eine lila Filzweste selber gemacht, auf die sie verschiedene Patches und Applikationen angebracht hat. Und die hat er eine Zeit lang sehr, sehr oft auf der Bühne getragen. Da gibt's auch ganz viel Fotomaterial, wo Robert Plant diese lila Weste hat, und die hat ihm Michelle Overman gemacht. Planty, wie ich auch gern sag, führt ein klassisches Doppelleben. Also zu Hause in England hängt er mit seiner Family ab, und in den Staaten hat er quasi eine Paarbeziehung mit Michelle. Die beiden sind total ineinander verknallt und gehen aus und verlieren sich irgendwie ineinander. Aber sobald natürlich Fotografen oder Presseleute anwesend sind, erzählt sie halt, muss Michelle ganz schnell, unauffällig aus dem Bild verschwinden, damit zu Hause in England die Ehefrau nicht suspicious wird, so heißt es nämlich. In dem Buch blickt Michelle auf diese Zeit zurück und erklärt, dass es für sie zwar kein schönes Gefühl war, versteckt zu werden, dass diese Art ihrer Beziehung für sie aber irgendwie okay war. Zumindest hat sie sich das eine Zeit lang eingeredet, weil sie ja auch noch was mit anderen Männern hatte. Und sie hat auch gesagt, dass wenn Robert bei ihr war, dann gehörte er ganz ihr, in Zitat Gänsefüßchen. Robert hat sogar ihre Mutter kennengelernt, die Gina. Die sind zusammen essen gegangen. Weirder Move, finde ich. Aber ist nicht so, als wäre mir so eine seltsame Konstellation vielleicht nicht auch schon selber mal passiert. Hopperla. Kann alles sein, gell? Das menschliche Leben, bei aller Kritik und bei allem Hass, Hass ist zu viel gesagt, bei aller Kritik und bei aller Aversion, die ich ausschütte, ist mir schon auch immer noch klar, dass ein menschliches Leben chaotisch ist und dass wir alle irgendwie durchnavigieren und dass wir alle Scheiße bauen und wir alle Fehler machen. Das nur dazu gesagt. Michelle ist dann trotz ihrer scheinbaren Selbstbestimmung, weil sie ja noch mit anderen Männern ins Bett geht und so, an einem Punkt, wo sie sagt, mir fehlt der, ich muss ihn öfter sehen. Sie fliegt nach England. Sie zieht nach England. Findet dann dort raus, dass Robert Plant nicht nur eine regelmäßige Affäre mit ihr hat, sondern auch mit der Schwester seiner Frau. Und das ist schon ziemlich low, finde ich. Und diese ganzen witzigen Verstrickungsgeschichten kommen halt dann raus, als Michelle nach England ziehen will. Als sie dort ankommt, will Robert Plant sie zu seinem berühmt-berüchtigten Tourmanager Richard Cole abschieben, damit die Michelle quasi aufgeräumt ist und irgendwie nicht denkt, hier unangekündigt bei Planty und seiner Frau und seiner Family vorbeizuschauen. Aber Gott sei Dank lässt Michelle sich darauf nicht ein, weil Richard Cole auch wirklich ein Hundesohn vor dem Herrn war, und zieht nach London zu einer Freundin von ihr und lebt sich da aus und geht feiern und hat eine gute Zeit. Und die wilden Partynächte, die sie dort verbringt, die gefallen Robert Plant ganz und gar nicht. Und er spricht es dann an, und Michelle ist immerhin so schlau, dass sie sich das nicht nehmen lassen möchte. Und die beiden streiten und Michelle haut dann ab, während Robert Plant Lyrics für Songs wie What Is and What Should Never Be, in Klammern, ich liebe den Song leider, für seine Schwägerin schreibt, ne? Die Schwester seiner Frau. Ach, Gottes Willen. Naja, also Michelle und Robert Plant trennen sich dann. Er macht ihr noch ein bedeutungsschwangeres Abschiedsgeschenk, wie sich's gehört, für so einen Elfen-Afficionado. Und dann trennen die Wege der beiden sich. Und die Michelle reist dann für mehrere Jahre durch Europa, kehrt zurück und fällt in ein tiefes Loch, als ihre Mutter Gina stirbt, weil die beiden einfach immer ein sehr enges Verhältnis hatten. Und zu der Zeit ist es dann der Glaube an Gott, der sie getragen hat, sagt sie. Sie sagt dann in dem Buch, ich wollte etwas aus meinem Leben machen, malen oder ein Buch schreiben. Ich wusste, ich wollte nicht sterben, ohne meinen Beitrag zur Welt geleistet zu haben. Und sie trifft dann ihren nächsten Boyfriend, kein Rockstar, kein Musiker, sondern ein Gastronom. Mit dem zusammen zieht sie nach Portland, wo sie bis heute noch lebt, wenn sie nicht gestorben ist. Ist ein bisschen schwierig rauszufinden, aber es gibt keine Todesanzeige. Deswegen gehe ich davon aus, dass Michelle Overman heute noch lebt. Und nachdem sie ihre Wunden geheilt hatte, traf sie auch ihre verflossenen Rockstar-Liebhaber immer mal wieder. Also sie war zum Beispiel bei einem Konzert von Page und Plant in Portland anwesend und Robert Plant hat dann auf der Bühne gesagt, dass heute eine ganz besondere Person im Publikum anwesend sei, die ihn an alte Zeiten erinnere. Und die Michelle erinnert sich eben daran, auch in diesem Buch zurück. Sie sagt dann, zu hören, wie jemand von der Bühne herunter über mich sprach, war trotz all der Jahre, die vergangen waren, noch eine echte Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, nochmal so einen Kitzel zu spüren, aber es war so. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt im Groupie-Kosmos, dass dir ein Rockstar natürlich ein ganz anderes Gefühl von du bist besonders geben kann als ein Nicht-Rockstar. Also diese Öffentlichkeit, die Kunst, die Bühne, dieses Außeralltägliche, das eröffnet so viel Projektionsspielraum, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann auch diese überhöhte romantische Vorstellung, dass er in seinem Song jetzt über mich spricht. Dass er vielleicht auch seine ganzen Rockstar-Allüren und Fickereien für mich zu den Akten legt. Dass ich diejenige bin, bei der alles anders ist. Dass er sich trotz dieser Tausenden von tollen und attraktiven und klugen Frauen, die ihm zu Füßen liegen, für mich entscheidet. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel Potenzial, um dein Brain zu fucken. Also dieses Konzept der Auserwählten kann sich hier total gut entfalten, finde ich. Und gesellschaftlich ist es ja so, davon gehe ich zumindest fest aus, dass wir alle, die wir hier so in unserer westlichen Welt existieren und in den meisten anderen Welten, die es gibt, auch in einem Patriarchat aufgewachsen sind. Und deswegen bekommen das Frauen und auch Männer auf den Weg mit, dass männliche Bestätigung für Frauen einfach sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen funktioniert es auch bei sehr vielen Frauen sehr gut, wenn man sagt, du bist was ganz Besonderes. Am besten noch in Relation oder mit Abwertung von anderen Frauen. Das hat bei mir früher auch funktioniert. Heute ist es für mich eine Red Flag, wenn ein Mann sowas zu mir sagt, vor allem wenn er im selben Atemzug andere Frauen herabwürdigt und sagt, du bist viel besonderer als andere Frauen. Du kennst dich mit Musik so gut aus, das tun andere Frauen nicht. Sowas habe ich früher so gern gehört. Das ist runtergegangen wie geschmolzene Butter. Heute ist das für mich eher eine Red Flag tatsächlich, weil ich nicht mag, wenn andere Frauen herabgewürdigt werden, um mich in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Das mag ich nicht. Und das brauche ich nicht. Aber das hat, glaube ich, bei diesem Groupie-Dasein auch eine ganz, ganz große Power gehabt. Dieses Auserwählt-Fühlen. Und in diesem Buch, von dem ich die ganze Zeit spreche, fragt dann auch die Pamela des Barres, warum Michelle zur Musikliebhaberin und halt auch zum Groupie wurde. Und als Abschluss dieser kleinen Solo-Folge würde ich gern noch ihre Antwort aus dem Buch vorlesen. Michelle antwortet auf diese Frage folgendes. Gruppenzwang kann es nicht gewesen sein, denn den gab es damals nicht. Wir haben einfach gemacht, was uns gefiel. Wir haben viele Freiheiten erkämpft, die Frauen heute für selbstverständlich halten und gar nicht zu schätzen wissen. Wir waren die erste Generation von Frauen, die ihre Liebe zur Musik offen zum Ausdruck brachte. Und die Musik war natürlich extrem sinnlich. Aber mehr noch, sie war magisch und die Magie war meist auch größer als die Bands, die sie erzeugten. Jetzt spricht die Pamela des Barres. Ich erinnere sie daran, dass manche Leute Groupies für unterdrückt und ausgenutzt hielten. Ihre Antwort? Aber wir haben doch genau das gemacht, was wir wollten. Wir waren verknallt in die Musik. Die Kerle waren die Antwort auf unsere Gebete. Sie wollten uns und sie behandelten uns wie Göttinnen. Und ich finde, was in dieser Passage gut rauskommt und was wahrscheinlich für Michelle Overman und für auch viele andere Groupies oder Frauen, die sich zu Musikern hingezogen fühlen, eine Rolle spielt, ist eben dieses Transzendentale. Also sie hat ja sehr viel auch spirituelles Vokabular benutzt jetzt. Also die Musik ist Magie. Es war, unsere Gebete wurden erhört. Wir waren Göttinnen. Das hat ja was sehr Religiöses, Spirituelles. Und ich finde eben den Satz sehr wichtig oder sehr interessant, wo sie sagt, die Magie war meist auch größer als die Bands, die sie erzeugten. Also, dass die Bands selbst irgendwie so ein Medium waren, um diese Musik zu channeln oder rauszubringen. Im Grunde sagt ja Michelle Overman, dass die Musik selbst die Gottheit war und dass die Musiker, die diese Musik erschaffen haben, vielleicht die Kanäle waren, die Ventile, aber dass die Musik eigentlich über allem stand und dass diese Musik magisch war und ist. Und diesen Ansatz kann ich total nachvollziehen. Wie gesagt, das habe ich heute noch manchmal oder oft, dieses magische Feeling, deswegen hören wir doch alle irgendwie Musik oder spielen Musik, weil da im richtigen Moment, wenn irgendwie die Zahnrädchen perfekt ineinander greifen, dann kommt Magie raus und das Gefühl kennt man. Und auch diese Faszination mit diesen Kanälen und menschlichen Ventilen, aus denen diese Musik rauskommt, kann ich auch verstehen. Und deswegen heute die Geschichte von Michelle Overman ein bisschen im Zeitraffer, nur um diesen Aspekt darzustellen, dass es eben schon auch viele Frauen gab, für die die Musik einfach auch sehr wichtig war, die diese Musik wirklich geliebt haben. Und wie gesagt, kann man immer kritisch sehen, also so Sätze wie, die Kerle waren die Antwort auf unsere Gebete, naja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich bin ja auch nicht die Michelle Overman und es war ein Zitat. Und genau, das war jetzt hier meine kleine Solo-Folge zum großen Themenbereich Groupies. Heute mit Michelle Overman, die uns nochmal ein paar andere Perspektiven auf das Thema eröffnet hat, finde ich. Das hat mir gut gefallen und ich hoffe, ihr konntet diese Folge trotz Coras Abwesenheit gut durchhalten. Ich freue mich genauso wie ihr, wenn sie wieder daheim ist und mit mir diesen Podcast machen kann. Aber ich gönne ihr diese Erfahrung gerade so arg und uneingeschränkt und aus ganzem Herzen, weil ich bin so stolz. Ich habe ja gar nicht das Recht, stolz auf sie zu sein, aber ich find's wirklich Wahnsinn, was die Cora in den letzten Jahren gerissen hat und dass dieser Traum einer Musikerinnenkarriere auch mit diesem Lucifer-Engagement so ein großen Schritt nach vorne gemacht hat und dass da irgendwie in den letzten Monaten und Jahren einfach so ein paar Putzlestücke sich in die richtige Richtung gedreht haben und sich das Putzle so zusammenfügt für sie. Das freut mich so, so sehr und auch wenn ich kein Recht dazu habe, ich